Ich habe zum Beispiel keine Mailbox, weil ich einfach sage, wenn ich hingehen kann, gehe ich gerne ans Telefon hin. Ich sehe, wenn wer angerufen hat, dann rufe ich auch zeitnah zurück. Aber ich denke mir, Mensch, die Leute rufen auf die Mailbox an, dann rufen es 3 oder 4 Mal an und sagen, Mensch, ich erreiche sie nicht. Und oder schicken dir noch ein WhatsApp oder sowas oder eine E-Mail dazu. Deswegen habe ich gesagt, bei uns in der Firma gibt es überhaupt keine Mailbox mehr, weil wir immer versuchen, unsere Kunden auch zeitnah zurückzurufen. Und jetzt sage ich mir, sind wir Gott sei Dank im Büro zu zweit. Und mein Kollege nimmt mir da relativ viel ab, auch von den Telefonaten, wenn was ist. Und so können wir das eigentlich gut handeln an dem Alltag.
Guten genau. Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff, ich sitze in Gera und ich gebe ab nach
Meierhofen. Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, konkreter geht nicht.
Im schönen Zillertal, würde ich mal sagen.
Silvanas Wohlfühlhotel.
Nein, wirklich? Wirklich?
Ja.
Also für alle, die jetzt das Video anschauen, werden das auch sehen. Das ist wahrscheinlich noch handgeschnitzt hier hinten die
Schrankwand. Ich möchte klarstellen, wir haben nicht zusammen in diesem Bett geschlafen, ja?
Danke. Und wenn nicht, würde das ja auch gar keiner verurteilen. Aber du spielst damit auf was sehr Schönes an, weil du bist nicht allein. Wer ist denn bei dir, lieber Rüdiger? Magst du dich mal kurz vorstellen?
Genau, mein Name ist Rüdiger Neuer. Ich bin Sachverständiger und komme aus München eigentlich.
Also hast du es gar nicht so weit tatsächlich wie Patrick, der eigentlich gefühlt an der Nordsee sitzt.
Genau, alles kurze Wege, so die Berge sind ja so mein Heimspiel eigentlich auch und ich genieße das natürlich in vollen Zügen hier.
Das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wir sind zwar schon sehr überregional unterwegs, aber wir haben jetzt noch nicht Österreich erschlossen. Patrick und Rüdiger haben sich einen Lebenstraum erfüllt und überqueren gerade gemeinsam die Algen, korrekt?
Ja, genau. Also man muss sagen, wir wandern heute auch noch über, also so Gott will, über die italienische Grenze und sind dann morgen da. Also wir sind vom Tegernsee jetzt in einer Woche unterwegs nach Sterzing in Südtirol.
Ihr seid auch wirklich schön, ich würde braun sagen, aber erstmal rot geworden, deswegen. Ja,
also Anne, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich habe eine rote Nase, das kommt nicht vom Alkohol. Ich habe mir keinen Sonnenbrand geholt, außer auf meiner Nase. Wer bekommt denn bitte ausschließlich auf der Nase einen Sonnenbrand?
Dann hast du wenigstens eine braune Nase, dann im Herbst, ist doch schön, sei froh. Hier ist Herbstwetter, also ich bin blass, ich bleibe blass, es ist mein Schicksal, was soll ich tun?
Tatsächlich ist das auch unser Problem. Ab morgen soll es nämlich richtig schlechtes Wetter geben. Ja. Und das wäre dann die letzte Etappe quasi aus dem Pfitschtal nach Südtirol direkt rein, nach Sterzing, 20 Kilometer. Und wir haben ja schon eigentlich hat Rüdiger so schöne, viele Erlebnisse rund ums Wasser gemacht.
Ja, also der Patrick hat mich da schon zum Beispiel dem Aachensee sehr viel näher gebracht. Als wir da eine wunderschöne Tour gelaufen sind, ist der Patrick wahnsinnig schnell an den Aachensee reingesprungen. Der war bitterkalt gewesen und ich stand einfach draußen und habe Patrick zugeschaut und dachte mir, oh, das Wasser muss echt kalt sein. Ja. Und dann habe ich mir mal überlegt, was mache ich? Und dann bin ich dann doch irgendwie mit Patrick hinterher und in dieses eiskalte Wasser rein. Aber es war wunderschön.
Also war es dann auch warm trotzdem, neben dem eiskalten?
Nein, ich nein. Auch, nein. Das antworten.
Was macht ihr eigentlich?
Es wurde auch nicht warm, aber das konnte ich ja dem Moment nicht zugeben. Und vorgestern sind wir auch einen ganzen Tag im Regen gewandert, 13 Kilometer.
Ach, ja, das war das Highlight natürlich dann. Einmal schön den ganzen Tag, schön im gescheiten Regen. Wir konnten noch mal ein bisschen einkehren zwischendurch, uns ein bisschen aufwärmen und dann aber dann ein bisschen weiter wieder.
Großartig. Also wie gesagt, Grüße gehen raus und auch sehr viel Neid hier aus dem verregneten Ostthüringen. Und was soll ich sagen, ändern können wir es nicht. Aber wir haben ja heute mit Rüdiger, also mit einem wunderbaren Gast aus München bei uns. Und es wird ja letztendlich eine Art, ich habe gegründet. Dazu muss man aber sagen, du hast ja jetzt nicht gerade gegründet. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, ja, also wo du herkommst, hast du schon gesagt. Aber wie warst du dein Werdegang? Wie hast du zu diesem Job gefunden tatsächlich?
Also Immobilien ist so eine Leidenschaft, eine ganz, ganz große Leidenschaft bei mir und das kommt eigentlich aus dem elterlichen Betrieb. Mein Vater war oder ist Immobilienmakler in München gewesen, meine Schwester hat eine Hausverwaltung in München und dann konnte ich halt schon während der Schule immer mitarbeiten, zuschauen bei dem Ganzen und ich fand diese Materie wahnsinnig toll und ich dachte mir, ich muss da irgendwas machen. Und dann habe ich mal eine längere Zeit bei meiner Schwester in der Hausverwaltung mitgearbeitet. Dann habe ich auch schon in der Maklerei mal so ein bisschen kleinere Vermietung gemacht. mache kleinere Verkäufe. Und dann dachte ich mir, irgendwie wäre das doch toll eigentlich, wenn man sich dann auch ein bisschen noch spezialisiert und einfach auch mal den Wert der Immobilie betrachten kann. Und habe dann eine Sachverständigenausbildung angefangen. Und das Ganze war dann in Freiburg. Und
bei der DIA?
Bei der DIA, richtig, genau. Das war eigentlich seinerzeit noch ein bisschen was Neues. Da gab es noch nicht so viele Ausbildungsstätten in Deutschland, wo man diese Ausbildungen machen kann. Und das war eigentlich so ein bisschen erstmal die Abrundung für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, dann war ich eben in der Hausverwaltung tätig, als Makler tätig und auch schon mal als Gutachter. Und dann habe ich da sehr nette und tolle Freunde kennengelernt. Und einer hat mich dann gefragt, Mensch, du bist doch immer so wissensbegierig und möchtest viel lernen, dass wir dann bei der HÜPZERT in Berlin noch eine Ausbildung gemacht haben, wo wir uns dann ISO zertifizieren haben lassen.
Mhm, sehr, sehr cool. Und du bist jetzt aber im Großraum München unterwegs, ne?
Genau, wir machen ganz viel im Stadtgebiet München, Landkreis München. Ein Kollege von mir kommt aus Landshut und das binden wir dann auch noch schön mit ein.
Und am Tegernsee, wie ich gelernt habe.
Natürlich, klar. Also so Ausreise kommen natürlich auch immer mal mit dazu dann.
Du arbeitest also da, wo andere Urlaub machen oder wo andere hinfahren, um dann in den Urlaub zu laufen.
Genau.
Sehr cool. Jetzt fände ich eigentlich, also bist du in einem super spannenden Bereich tätig. Damit meine ich regional, ja. Also wir haben ja schon immer sehr, sehr viel oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele CESA-Mitglieder von uns auch aus dem Süden kommen und sich rund um München tummeln. Und wir durften euch ja letzte Woche auch mal zum Stammtisch besuchen. Es war sehr schön. Was würdest du sagen, ist denn so das Besondere an der Immobilienbewertung in München direkt? Weil da gibt es ja auch sehr viele Meinungen zu den Marktdaten.
Also das Herausfordernde ist sicherlich das, dass man halt mit sehr hohen Immobilienwerten zu tun hat, von den Preisen her. Was natürlich ein ganz großer Vorteil ist durch einen Gutachterausschuss, dass wir sehr viele und gute Marktdaten zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen man gut arbeiten kann. Aber ich finde es eigentlich immer wahnsinnig toll, mit welchen Menschen man zu tun hat, was wahnsinnig abwechslungsreich in München ist.
Was würdest du sagen, ist so dein Schwerpunkt? Also was kommt bei euch am meisten auf den Tisch? Bei uns ist es immer Todesfälle, deswegen...
Ja, kommt auch mal vor, aber ich würde mal eher sagen, vielleicht Überlassungen. Dass man einfach sagt, dadurch, dass jetzt eben durch die hohen Immobilienwerte die Eigentümer sagen, Mensch, wie kann ich die Immobilie weitergeben? Wie funktioniert das einfach mit dem Finanzamt auch? Und deswegen brauchen sie ein Gutachten.
Der gescheite Bayer sortiert sein Vermögen, bevor er stirbt.
Das ist ja etwas, was meiner Meinung nach eigentlich mal in die breite Masse getragen werden müsste. Auch muss man sagen, also wenn man sagen muss, dass die Summe des geerbten Vermögens hier bei mir in der Gegend natürlich schwieriger die Freibetragsgrenzen reißt, als es in München ist. Und ich gleich diesen Gedanken an altes Geld habe, ja. Bedeutet, du hast letztendlich ganz, ganz viel halt auch mit Privatkunden zu tun, oder?
Genau, überwiegend sind es Privatkunden. Aber die Kontakte kommen natürlich über Steuerberater, über Kollegen, Immobilienkollegen, Hausverwalter, die einfach sagen, Mensch, die Eigentümer, die möchten das jetzt einfach auch angehen, vorausschauend handeln einfach. Und ja, also zurzeit schreibe ich wahnsinnig viel Gutachten eben fürs Finanzamt.
Wenn jemand jetzt überregional unterwegs ist, wir haben das ja schon mal gehabt mit einem ganz, ganz lieben CESA-Mitglied von uns, der hatte jetzt mal einen Auftrag in München. Was würdest denn du so als Tipp mitgeben, wenn man sich in den Immobilienmarkt München reinarbeiten wollen würde? Vielleicht einerseits als Auftragnehmer im Sachverständigenwesen, aber auch B, vielleicht als jemand, der diesen Immobilienmarkt interessant findet.
Was ja immer gut ist, dass man sagt, dass man sich erstmal die Marktdaten vor Ort einfach mal besorgt an sich. Das heißt, wenn man ein Gutachten dann auch schreibt, man hat den Ortstermin vielleicht selber, man schaut sich einfach mal die Stadt an, diese Mikrolage, was da ist. Die Stadt ist ja wirklich wahnsinnig toll. Wir haben einfach durch die verschiedenen Stadtteile unterschiedliche Mikrolagen einfach auch. Und wenn du einfach vor Ort bist, schaust dir das Ganze an, glaube ich, kriegst du auch wahnsinnig schnell ein Gefühl dafür.
Wir haben gestern zum Beispiel auf unserer Tour hierhin einen Fall durchgesprochen. Da ging es darum, dass du eine Eigentumswohnung, glaube ich, bewerten wolltest und sagst, das kannst du im Ertragswertverfahren schon vergessen, weil bei 11.000 Euro Bodenrichtwert haut es dir halt alles sofort in die Liquidation. Und da war zum Beispiel so ein Punkt, ne, dass wir überlegt haben, wie kann man denn hier den Bodenwert dämpfen? Und eine Idee, die dabei aufgekommen war, die wir hatten, war, München ist natürlich auch sehr bauträgergeprägt, projektentwicklungsgeprägt Und wenn natürlich diese Verkäufe, die daraus resultieren, also quasi bei Ankäufen, ja, von Bauträgern, mit denen die Bodenrichtwertbildung einfließen, dann hast du natürlich ein ganz anderes Preisgefüge. Das heißt, die Idee war gestern jetzt mal den Gutachterausschuss anzufragen und zu sagen, hey, nehmt ihr diese Kaufpreise mit rein, weil dann hast du natürlich gleich einen viel, viel höheren Bodenrichtwert, weil Bauträger ja viel mehr bezahlen, als man das für eine klassische singuläre Bebauung dann irgendwie machen würde. Ne?
Ja. Ja. Wie ist es eigentlich bei euch in München? Ihr differenziert, also logischerweise nochmal in Landkreis und Stadt München. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ne? Und war Korrekt. Das nicht sogar so, dass in der Stadt München die Marktdaten rarer sind als im Landkreis? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Eigentlich genau andersrum. Das heißt, im Stadtgebiet München haben wir hervorragende Marktdaten, mit denen man sehr gut arbeiten kann, die man anpassen kann. Und im Landkreis eher ist es sehr sparsam, das Ganze. Und wenn man das Thema hat, dann orientiert man sich gerne auch am, orientiert man sich auch gerne quasi an der Stadt München.
Mhm. Gibt es da irgendwie Verhältnisse, mit denen man arbeiten kann?
Mei, da brauchst du ein bisschen Gefühl dafür, dass du sagst, einfach das Feingefühl, einfach wenn du da einfach länger damit umgehst und deine Bewertungen machst, dann weißt du eigentlich, wie du es anpassen solltest. Aber exakt, dass es jetzt eine Tabelle geben würde, das gibt's jetzt nicht.
Anne, weißt du, was wir uns heute Morgen beim Frühstück noch überlegt haben?
Dass Hafermilch eine wunderbare Alternative zu Kuhmilch ist.
Gab es Hafermilch?
Nee, aber das im Cappuccino, das wäre schön, wenn da wenigstens Kaffee drin wäre und nicht nur Milch rauskommt.
Ach ja.
Und das Ganze habe ich zweimal ausprobiert und dann hatte ich zwei Haferl schön warme Milch drinnen, aber ohne Kaffee.
Und er wollte die sogar trinken.
Ein Bibicino ist das weiß ich. Den muss ich mich jeden Früh von Hand anrühren. Also ich lasse ihn von meinem Milchaufschäumer anrühren, aber egal, ich habe abgelenkt, ja.
Und wir haben uns überlegt, wir könnten doch mal, wo wir jetzt gerade hier schon so schön in unserem Zirbenholzzimmer sitzen, über das Thema Work-Life-Balance nochmal unterhalten, weil Rüdiger jetzt nun mal kein Existenzgründer ist, aber passionierter Bergwanderer.
Richtig.
Und Reisender.
Genau, da du ja dieses Jahr 2 Tage Urlaub in Amsterdam machst, aber sonst überhaupt gar nicht, haben wir überlegt.
Das
drei,
stimmt nicht.
Es sind drei. Okay.
Nein, es sind 3 Tage in Amsterdam und dann sind es nochmal in 2 Wochen 2 Tage in Prag und dann nach 4 Tage, Gott bewahre, an der polnischen Ostsee, allein mit meinen Kindern und meiner besten Freundin. Und ich glaube, ich brauche danach eine neue beste Freundin.
Oder neue Kinder. Also letzten Endes war der Gedanke zu sagen, es ist halt in der Existenzgründungsphase immer noch schwierig, sich diese Freiräume zu nehmen. Aber wir sind jetzt mehrfach darauf gekommen, wie wichtig das ist. Und ich muss sagen, ich habe ja immer gesagt, für mich ist es ganz schön, ich möchte gerne immer arbeiten. Und in diesen Familienurlauben bin ich immer früh aufgestanden und habe dann immer gearbeitet, bis die Kinder wach wurden. Ich glaube, ich habe gestern schon gesagt, ich habe noch nie so wenig in einem Urlaub gearbeitet wie dieses Mal.
Richtig so.
Und es ist schon befreiend und vielleicht sollten wir nochmal einen Werbeblock dafür einbauen.
Also definitiv, das ist eigentlich wirklich auch wahnsinnig schön, weil wir so einen wunderbaren Beruf auch haben, dass man einfach mal sagt, wenn man einfach mal den Kopf ein bisschen runterbekommt, man geht einfach, wie wir jetzt beide, einfach schön durch die Berge, man powert sich da aus, du kommst einfach vom Kopf wahnsinnig runter, du kannst die Natur genießen und du kannst einfach mal über Sachen auch nachdenken, wo da kommst du im Alltag gar nicht hin, weil du einfach so im Alltag gefangen bist, dass du einfach mal sagst, Mensch, es gibt so viele andere wichtige Sachen im Leben auch, die dann vielleicht auch zu kurz kommen, leider.
Wir haben gestern auf unserem Rückweg von der Rastkogelhütte,
genau,
haben wir 4 Gutachten durchgesprochen.
Ich dachte, geschrieben. Aber jetzt wäre ganz spannend, wie habt ihr das denn getan mit einem umhängenden Laptop? Nein, ich finde das so interessant, dass ihr das sagt, weil ich hatte dazu mit meinem Mann vor 2 Wochen ein Thema, weil er ja auch, also keinen Urlaub wirklich hat. Muss dazu sagen, wir haben auch dieses Jahr ein Haus gekauft. Also da ist auch viel Urlaub und Kapazität reingeflossen. Aber ich habe zu ihm gesagt, und jetzt glaube ich, wird mir ganz klar, dass das recht toxisch ist, dass ich glücklich bin, dass wir nicht 1 oder 2 Wochen wirklich am Stück dieses Jahr wegfahren, weil diese zwei Tage Amsterdam, die jetzt morgen stattfinden, also wir fahren morgen früh los, das ist so eine richtig schöne Auszeit. Ich muss sagen, wir fahren 7 Stunden hin, das heißt, da wird der eine arbeiten, 7 Stunden retour, da wird dann der andere arbeiten. Und diese 2 Tage, die wir dann da sind, die kann man sich dann auch so wirklich rausnehmen, weil ich musste nichts großartig vor und ich muss nicht großartig nacharbeiten. Und wenn ein Kunde anruft, kann ich rangehen, weil ich bin in Amsterdam und nicht in Thailand. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das so gesund ist, das so zu sehen und sage, ich bin dankbar, dass ich nicht so lange weg bin, weil dann habe ich nicht diesen Stress. Weil, das muss man auch sagen, im Hinblick auf Work-Life-Balance, vor dem Urlaub und nach dem Urlaub ist ja dann meistens so ein Peak, den ich dann erstmal mit dem Urlaub kompensieren muss, oder?
Definitiv, das ist auch so. Also ich versuche eigentlich, wenn ich in Urlaub fahre, eigentlich schon meine Sachen abzuarbeiten eigentlich. Aber manchmal ist es halt einfach so, wenn du selbstständig bist, wie du auch gesagt hast, Anne, da kommt einfach immer mal ein bisschen was. Und aber wenn man das schon mal runterfahren kann, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber klar, wenn ich jetzt dann auch am Wochenende wieder zurück bin, dann weiß ich, werde ich wahrscheinlich auch mal ins Büro schauen, einfach mal für nächste Woche ein bisschen vorsortieren und schauen, was mich dann erwartet, dass dann nicht am Montag irgendwie alle reinstürmen und dann sage ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also Shoutout an die Selbstständigen, die es schaffen, ihren Laptop und ihr Handy dann auch mal zugeklappt zu lassen. Also ich weiß, sowas gibt's, aber ich weiß nicht, da wäre ich nervöser, als wenn ich es bei mir tragen würde.
Oder? Machen wir es doch mal andersrum. Wie ist denn das, wenn es gar nicht geht? Also man muss dazu sagen, dieser junge Mann neben mir war schon auf dem Mount Everest oder am zumindest.
Auf dem Weg hin.
Auf dem Weg hin. Auf dem Weg
hin. Ich war auch schon mal auf dem Weg zum Mount Everest.
Also sag mal so, ich war in Nepal und wir sind in Lukla gelandet, diesen kleinen gefährlichen Flughafen. Das haben wir schon überlebt und da haben wir uns einmal auf dem Weg zum ersten Basecamp dann raufgemacht.
Wie hast du das da gehandhabt und wie war für dich die Erfahrung? Du bist ja auch schon ein kleines Workaholic-Kind, muss man sagen. Gestern gab es noch einen Termin mit dem Steuerberater, zwischendrin diktierst du deine Nachrichten.
Ja, also in Nepal war es ganz einfach, du hast kein Internet.
Ja.
Oder relativ wenig oder ein schlechtes Internet. Und da wusste ich, die 2,5 Wochen, wenn ich einfach weg bin, das funktioniert einfach nicht. Und das war auch das, was du vorher angesprochen hattest, Anne. Da musste ich einfach, bis ich weggefahren bin, alles so abgearbeitet haben, dass ich quasi, dass da nichts kommen kann. Plus, was vielleicht immer noch ganz wichtig ist, wenn du den Kunden kommunizierst und die wissen, dass du nicht da bist, das ist auch in Ordnung. Und ich habe auch meinen Kunden erzählt, dass ich da nach Nepal fliege, im Himalaya unterwegs bin und die fanden das alles toll. Die haben gesagt, Mensch, Herr Neuer, machen Sie das, viel Spaß, genießen Sie das, kommen Sie runter, kommen Sie aber gesund wieder zurück, bitte. Und das war dann eigentlich in Ordnung.
Das muss ich aber auch sagen, dass ich hatte das ja ähnlich angekündigt für die Alpenüberquerung. Jetzt haben wir hier Internet immer mal wieder. Aber ja. man muss sagen, das waren auch die Reaktionen, ne, dass sich alle gefreut haben, gesagt haben, Mensch, schön, mach das und Hauptsache kommst gesund wieder. Und ich habe jetzt noch den Vorteil, dass ich mit Lisa und meinem Team im Büro Leute sitzen habe, die das wegarbeiten. Das ist ja natürlich jetzt für Solo-Selbstständige so ein bisschen schwieriger. Aber in der Regel, und das ist vielleicht das, was mir so in den letzten Jahren auch immer wichtig geworden ist, wenn man das mal rein summiert auf die Dinge, die wirklich so katastrophal waren, dass sie keinen Aufschub bedungen haben, möchte ich fast mal sagen, habe ich mich immer mit, also zu 99% mit Dingen beschäftigt, die hätte ich auch außerhalb meines Urlaubs machen können, ja. Und ich hätte vielleicht auch klarer mal kommunizieren können, da bin ich im Urlaub, da mache ich nichts. So, und das fängt ja schon an bei einer Abwesenheitsmitteilung im E-Mail-Postfach, die einfach sagt, lieber Kunde, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Und danach werden die E-Mails bearbeitet. So, dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich zurückrufe oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch meine dienstliche Handynummer habe ich ausgeschaltet, ja. Ich habe mein Privathandy dabei. Und alles andere ist einfach ausgeschaltet und da gibt's eine Antwort, ja. Und ich glaube, das ist schon die Entscheidung, die man selber trifft. Wie handelst du das?
Also ich versuche erreichbar zu sein. Mein Arbeitskollege, der nimmt mir relativ viel jetzt von den Anrufen auch ab, was ist. Aber ich habe es eigentlich so auch für mich geregelt. Ich habe zum Beispiel keine Mailbox. weil ich einfach sage, wenn ich hingehen kann, gehe ich gerne ans Telefon hin. Ich sehe, wenn wer angerufen hat, dann rufe ich auch zeitnah zurück. Aber ich denke mir, Mensch, die Leute rufen auf die Mailbox an, dann rufen es 3 oder 4 Mal an und sagen, Mensch, ich erreiche sie nicht. Und oder schicken dir noch ein WhatsApp oder sowas oder eine E-Mail dazu. Deswegen habe ich gesagt, bei uns in der Firma gibt es überhaupt keine Mailbox mehr, weil wir immer versuchen, unsere Kunden auch zeitnah zurückzurufen. Und gesagt, wir sind ja Gott sei Dank im Büro zu zweit. Und mein Kollege nimmt mir da relativ viel ab, auch von den Telefonaten, wenn was ist. Und so können wir das eigentlich gut handeln an dem Alltag.
Das ist eigentlich immer eine Entscheidung, die wir selber treffen, ob wir arbeiten oder nicht, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, es ist nur, wie gesagt, jetzt auf die gemünzt, die alleine sind mit ihrem Programm. Die haben natürlich ein anderes Thema, aber, also ich möchte jetzt hier niemanden pauschalisieren. Ich habe aber so den Eindruck, dass in unserem Job trotzdem diese Möglichkeit, sich mal rauszunehmen, recht gut ist, weil wir meiner Meinung nach keinen vollen Vertriebsjob haben. Also es ist jetzt nicht so, Kunde droht mit Auftrag, ich muss alles stehen und liegen lassen, sonst kriegt es ein anderer. Ja, das ist jetzt bei Maklern vielleicht was anderes. Also wenn da ein Kunde anruft, ich will mein Haus verkaufen, dann rennst du dem nach und sagst, ja, ich bin da, ich bin erreichbar, ansonsten kriegt es der Nächste. Wir Sachverständigen sind ja eine sehr besondere Spezies. Und da ist man vielleicht eher glücklich, wenn man jemanden zu fassen bekommt. Also ich kann mich neben dem Urlaubsthema auch an, und das bitte nicht böse gemeint, eine gewisse Arroganz von Kollegen erinnern, als ich noch gemakelt habe und Sachverständige hinzugezogen hat, wenn man die angerufen hat, ich brauche ein Gutachten. Ja, das sind sie nicht die Einzige. Vor 6 Wochen komme ich hier nicht um die Ecke und dann brauche ich auch noch mal 2 Monate dafür und du hast das dankend genommen. Ja, also das andere, dadurch ist natürlich der Urlaub jetzt auch nicht so dramatisch. Wenngleich, wie gesagt, man das, glaube ich, mit sich als Typ ausmachen muss. Ich kann das nicht. Also ich komme aus dem Vertrieb gelernt, plus auch davor Makelei und so. Ich kann ein Handy nicht liegen lassen. Zum Beispiel, ich habe jetzt 2 Handys, auch ein Diensthandy und ein privates Handy. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welches nimmst du dann in Amsterdam mit auf die Straße, weil da Armhandtaschen sind ja klein und kompakt, da kriegst du nur ein Handy rein. Und ich habe mich für mein Diensthandy entschieden, ja, dass ich lieber privat was liegen lasse, bevor ich dienstlich was nicht mitbekomme. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die ist bei Existenzgründern irgendwie normal, wenngleich sie halt auf Dauer wahrscheinlich nicht gesund ist. Das ist wohl wahr. Die Frage ist, wie lange hält das an, wenn man so...
Naja, vielleicht fehlt dir da am Anfang auch ein bisschen die Routine, dass du sagst, wie gehe ich damit um? Du, wie du gesagt hast, du willst ja den Auftrag haben, du willst den Kunden zufriedenstellen, du willst einen guten Job auch machen. Und da fehlt vielleicht dann so ein bisschen auch die Routine, dass du sagst, wie gehe ich im Alltag damit um? Aber ich denke, dass Kommunikation ganz wichtig ist. Und wenn man dem Kunden auch sagt, so ist der Zeitablauf und man auch weiß, wie die Dringlichkeit ist, dann kann man das auch zeitlich gut einordnen.
Also ich glaube auch, dass es ist ja so, dass eine Routine bei uns im Job durchaus ist, seine Ortstermine vom Urlaub noch zu fahren, damit man im Urlaub Gutachten schreiben kann. Und ich glaube, das ist dann einfach die Entscheidung. Wenn du jetzt dem Kunden an der Stelle sagst, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und danach schreibe ich meine Gutachten, ist es im Kern dasselbe. Und das wirst du dir denken können, dass ich die Entscheidung, dein Diensthandy mit auf die Straße zu nehmen, falsch finde. Ja.
Erkenntnis, genau.
Ja, ich finde, am Ende des Tages sind es ja unsere Routinen, die gerade am Anfang auch eingeschliffen werden. Und dass es immer eine Entscheidung ist, die wir treffen, auf wen wir unseren Fokus richten. Und gerade in 2 Tagen kann nicht so viel passieren. Und selbst wenn das mal so ist, dann wird man dich schon irgendwie erreichen, wenn eine Katastrophe ist, mal abgesehen davon, dass ich mir relativ sicher bin, dass du auf deinem privaten Handy auch deine dienstlichen E-Mails bekommst.
Vielleicht, weil ich die jetzt erst, das ist auch immer ganz anstrengend jetzt, die wollen immer gegenseitig Nummern tauschen, die Handys, weil das sind 2 iPhones und jetzt ständig wird Anne Bracko von Anne Bracko aufgeteilt. Aber dazu möchte ich vielleicht auch noch mal was sagen. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit von dem Thema Belastung durch die Arbeit. Ich nehme mich zurück, damit ich die Belastung nicht habe. Und auch wenn das irgendwo natürlich eine Belastung ist, wenn nicht immer alles im Leben schön ist, muss ich sagen, ich liebe ja meinen Job. Und ich mache es ja so gern. Und wenn man, das wisst ihr beide ja länger als ich, und ich erfahre das jetzt gerade, wenn es meins ist, ja, mein Unternehmen, mein Geld, meine Rechnung, mein Kunde, mein Ruf, mein was auch immer, und nicht der meines Dienstherrn, dann ist man dann noch ganz anders motiviert. Ich habe eine große Maklerkette gemakelt, ja, und da war es ganz klar kommuniziert, gehst du in Urlaub, nimmst dein Handy mit. Und es wird erwartet, dass du wenigstens 1 Stunde am Tag in dein Diensthandy schaust. So, das kannst du jetzt piep, scheiße finden. Ja,
nee, das ist scheiße, das kann man nicht scheiße finden, das ist scheiße, weil das ist auch einfach arbeitsrechtlich gar nicht zulässig.
Problem ist, wenn du jemand bist, bei dem das auf fruchtbaren Boden fällt, der macht das, ja, und der hinterfragt das nicht. Und so, ich meine, gut, auch da muss man sagen, bei der Kette haben wir natürlich auch dementsprechend verdient, je mehr wir gearbeitet haben. Haben wir nichts verkauft, haben wir auch nicht wirklich viel verdient. Also toxisch in sich. Jetzt ist es aber meins, ja, jetzt sind es meine Kunden, jetzt ist es mein Auftrag. Da habe ich gerade gar nicht das Bedürfnis, es liegen zu lassen. Ich bin jetzt mal glücklich, wenn ich 2 Tage lang nicht abends noch den Laptop aufklappen muss und noch ein Gutachten schreiben muss oder Brotdosen schmieren, aber das ist jetzt ein Thema, das nicht hier stattfindet. Ja, aber ich möchte das jetzt gerade noch so, weil ich das gut finde. Auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch toxisch wirkt, aber das wollte ich noch mal sagen.
Ist es, danke. Aber das ist ja deine Entscheidung. Wir haben ja lange genug heute versucht, dir das auszureden.
Ja, aber wir sind doch eigentlich beim Punkt, den wir total vergessen haben. Warum muss man sich doch für das verteidigen, dass man in Urlaub geht?
Das stimmt.
Warum muss man sich eigentlich rechtfertigen? Das ist doch eigentlich was, wo man sagt, Mensch, da hat jeder einen Anspruch drauf, auch ein Recht drauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn du sagst zum Beispiel, du bist jetzt auch nur 2 Tage oder 3 Tage weg, das ist doch total in Ordnung, dass du sagst, du lässt mal das Handy, du machst einfach auch mal das Handy aus.
Ja, natürlich. Also um Gottes Willen, ja, nicht falsch verstehen. Ich finde das richtig und wichtig und ich weiß aber für mich, ich möchte das nicht. gibt dir diese ganzen dämlichen, lustigen Reels auf Instagram, wo man immer mit diesen Small-Business-Ownern spricht, die dann nach 5 Jahren das erste Mal in Urlaub fahren oder irgendwas. Und das ist vielleicht okay. Was machst du denn jetzt?
Wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt los, dann verpassen wir unseren Bus zum Schlägeisspeicher.
Oh ja, den dürfen wir echt nicht verpassen.
Nein, und dann geraten wir wieder in die Gruppe voller. Es gibt hier so eine Reisegruppe, die ist sehr gesprächig, sagen wir mal so.
Oh nein, lauft. Nimm die, wie heißt du Osten? Nimm die Beine in der Hand und lauf.
Machen wir. Genau.
Cool. Dann schön, dass ich mal nach wohin nochmal
höre? Meierhofen im Zillertal.
Genau. Grüße, wie gesagt, aus Gera. Ich wünsche euch einen ganz, ganz erfolgreichen Tag. Wandert vorsichtig, kommt heil an und lasst euer Diensthandy aus. Ich bin ja da. Ich fang's ab. Kein Problem.
Also,
vielen, vielen Dank, Anni.
Servus.
Danke euch.
Servus.
Ciao. Ciao.